Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist
Caroline Fetscher, Autorin beim Berliner Tagesspiegel. Schönen guten Tag, herzlich willkommen.
Guten Tag, Herr Frenzel.
Wahrheit oder Pflicht? Kennen Sie das Spiel?
Ich glaube, ja.
Lange nicht gespielt, ne? Dieser Montag, deswegen komme ich drauf, dieser Montag steht irgendwie im Zeichen der Pflicht. Gleich zwei Debatten, die wir hier heute diskutieren werden bei unserem Blick auf die Themen des Tages. Brauchen wir die Wehrpflicht wieder und brauchen wir noch die Maskenpflicht? Frau Fetscher, Sie müssen jetzt noch nicht antworten, aber ich bin sicher, dass Sie nichts als die Wahrheit sagen werden.
Oh ja.
Wenn nicht, dann laufen wir halt eine Runde um den Studiotisch auf einem Bein oder so.
Mal gucken.
Ja. Schön, dass Sie dabei sind, hier mit uns. Eine Stunde Radio, 30 Minuten Podcast. Seien Sie herzlich willkommen. Bei Ihnen kann ich mir diese doofe alte Frage ja sparen. Haben Sie gedient?
Nein,
habe ich nicht. Aber es war ja offenbar...
Obwohl ich ein allgemeines Dienstjahr für alle eigentlich ganz sinnvoll finden würde.
Okay, würde Sie wahrscheinlich auch nicht mehr treffen, wenn es käme. Warum ich das frage, es gibt ja eine Debatte seit einigen Tagen, wieder auch heute, weitergeführt, kann man schon sagen, angestoßen von der neuen Wehrbeauftragten des Bundestages, Eva Högel. Brauchen wir die Wiedereinführung der Wehrpflicht auch und vor allem, das ist der Hintergrund dieses Vorstoßes, um die Bundeswehr vor einem Abdriften nach rechts zu bewahren. Mhm. Frau Fetscher, sagen Sie ja?
Also sie spricht natürlich von der Wiedereinsetzung. Also sie ist ja nie abgeschafft worden und hat ja auch dazu gesagt, dass sie hält es für einen Riesenfehler, dass diese Aussetzung der Wehrpflicht überhaupt vereinbart wurde, oder beschlossen wurde.
2011
war das. Damals war ja auch noch ein anderer Zustand, aber insgesamt sollte die Wehrpflicht ja, wie man immer sagt, den Bürger in Uniform abbilden, auch die Bürgerin inzwischen. Und was das Problem aktuell ist, das geht mir seit einigen Monaten auch durch den Kopf, ist, dass die vor allem uniformaffine Leute anzieht und eben überhaupt nicht mehr den Querschnitt der Gesellschaft abbildet. Deshalb hatte ich letztes Jahr im Oktober mal mit dem Presseoffizieren der Bundeswehr gesprochen, weil ich darüber schreiben wollte, habe das dann aber nicht gemacht, weil die Argumente auf der anderen Seite eigentlich ziemlich gut und überzeugend waren.
Also auf der anderen Seite gegen die Wehrpflicht.
Genau.
Ja, okay.
Also natürlich auch die von dem Presseoffizier.
Mhm. Also ich höre ein Jein bei Ihnen. Also an sich wäre es gut.
An sich finde ich, ist vollkommen richtig.
Aber
also gerade in Deutschland.
Ja.
Also ich hatte dann mal mich erkundigt, vielleicht wissen Sie es, welches Land innerhalb der EU und NATO hat NATO hat eine Wehrpflicht? Es gibt nur ein einziges.
Finnland?
Ganz knapp. Norwegen.
Ah, okay.
Sehr, sehr gut. Also ich wusste das
nicht. Ich habe gedacht, es muss ein Land sein mit einer langen Grenze ich wollte jetzt sagen der Sowjetunion, nein, Russland. Norwegen hat eine kurze. Ja, aber
ich wusste das nicht.
Aber es zeigt ja auch schon, aus welcher Zeit auch die Wehrpflicht stammt.
Naja, es ist natürlich das Kuwait im Norden, also ein steinreiches Ölland, bezahlt sehr gut, bildet sehr gut aus, hat, was ich nicht wusste, eine reine Frauentruppe, unter anderem für Terrorbekämpfung. Das fand ich sehr faszinierend. Ich habe dann auch mit norwegischen Presseoffizieren des Militärs dort gesprochen und habe versucht eben herauszufinden, warum haben sie das, was man Universal Conscription nennt, also die allgemeine verbindliche Wehrpflicht für alle. Und sie können sich's leisten. Sie sind natürlich auch viel kleiner. Das heißt, wenn man jetzt diese aufwendigen Prüfungen machen würde, um jeden Einzelnen eines Jahrgangs durchzuchecken, ist er extremistisch, ist er links, ist er rechts, ist er islamistisch etc., wäre das natürlich ein Riesenaufwand. Das hat mir eingeleuchtet. Zweitens, man hat die Baracken nicht mehr, die Kasernen. Also es wäre rein logistisch jetzt gar nicht möglich, die alle unterzubringen, wenn
die
ein
Kreiswehrersatzämter,
Also die ganzen Behörden, der ganze Behördenapparat, der da dran gehört. Das würde viele, viele Millionen und erst mal auch ein paar Jahre Vorarbeit kosten.
Mhm.
Und dann war das Argument des Presseoffiziers, mit dem ich da gesprochen habe, sehr nett, sehr lang, dass die heutigen Anforderungen an gute, gut ausgebildete, verlässliche, integre Soldaten, Soldatinnen und Soldaten, wie sie meinst, sind so viel höher als früher. Also es genügt nicht, irgendwie als Rekrut ein bisschen mit der Waffe umgehen zu können, durch den Schlamm zu robben, sondern man muss sich mit, vor allem auch mit der Cyberwarfare etc. auseinandersetzen. Man muss sehr, sehr viel sozusagen alphabetisierter sein.
Darf ich das gerade mal untermauern, was Sie da sagen, mit einem Vergleich? Wir haben nämlich heute Morgen gesprochen mit dem früheren FDP-Politiker Wolf-Dieter Zumfort, der mal beschrieben hat, wie er seine Bundeswehrrealität vor vielen, vielen Jahren erlebt hat als Wehrdienstleister.
Die Bundeswehr ist ja nicht mehr die Bundeswehr von früher, wo man die Wehrpflicht brauchte, um zum Beispiel Wachsoldaten zu stellen. Ich bin 75 Jahre alt, ich bin freiwillig gewesen, also Reserveoffizier der Bundeswehr. Wir haben noch Bodenverteidigungssoldat der Luftwaffe gespielt. Das heißt, wir lagen am Graben am Flughafen und sollten den Flughafen verteidigen und mussten per Telefon melden, wenn ein Flugzeug über uns hinflog. Das ist ja alles anakustisch gewesen. Und heute geht das ja ganz anders. Wachdienst ist ausgesourced, Hilfsdienste sind ausgesourced. Und man braucht nicht mehr die Masse an, sagen wir mal, billigen, zwangsverpflichteten Arbeitskräften in der Bundeswehr. Insofern ist auch das Thema, ob man die wirklich braucht, noch nicht zu Ende diskutiert. Mhm.
Ja, also der FDP-Politiker Wolf-Dieter Zumfort war das bei uns im Programm im Deutschlandfunk Kultur. Was ich interessant finde, Frau Fetscher, Sie haben diesen Schritt gemacht. Sie haben also bei der Bundeswehr sich erkundigt, wollten eigentlich sagen, ja, wir brauchen die Wehrpflicht, haben dann ein bisschen recherchiert und haben festgestellt, offenbar nicht so eine gute Idee. Jetzt frage ich mich, eine Wehrbeauftragte des Bundestages, noch neu im Amt, aber müsste die nicht vielleicht auch solche Schritte gehen? Denn alles, was Sie gerade dargestellt haben, ist ziemlich plausibel. Und dann fragt man sich, was hilft so ein Vorschlag, wenn man eigentlich schon merkt, so richtig nach vorne zielt es nicht?
Also erstens weiß sie viel mehr, als Sie und ich wissen.
Ich hoffe.
Also und sie weiß vielleicht auch mehr darüber, was natürlich ein Presseoffizier der Bundeswehr zu einer Anfrage der Presse nicht sagt, wie hoch die eigentliche Ziffer da ist. Also oder sagen wir mal, wie groß der Verdachtsraum ist, wie der sich vielleicht jetzt doch geweitet hat. Dass man merkt, wir ziehen bestimmte Typen an und die kriegen wir jetzt auch nicht so schnell wieder los, weil andere gar nicht kommen. Die anderen machen dann ihr Jurastudium, Medizinstudium oder was auch immer oder machen einen Laden auf. Auf jeden Fall haben sie keine Lust, sind nicht demokratisch motiviert, die da jetzt ankommen. Die sind vielleicht auch Waffennarren. Ich kann da nur drüber spekulieren. Ich würde mal davon ausgehen, dass Frau Högel sehr viel mehr weiß. Mhm. Und dass uns da auch nicht alles erzählt wird und nicht, weil irgendwie jetzt eine Verschwörung ist oder was geheim gehalten wird, sondern einfach, weil man vielleicht wirklich keine richtige Erhebung hat und mehr so eine Art heuristische oder mehr so eine Art hier so ein empirisches Gefühl. Da sind bestimmte Typen und davon gibt es immer mehr.
Okay, ja? Aber gut, Problem ist da. Ich kann das auch nachvollziehen. Klar, wenn man eine breite Grundlage hat, ich erinnere mich an all die Lehrer, die mich ausgebildet haben, die irgendwie alle bei der Bundeswehr waren, kurz sich die langen Haare abgeschnitten hatten und dann mal eben die anderthalb, zwei Jahre da waren. Und natürlich gibt es eine andere Atmosphäre, wenn solche Leute da sind. Nur, kriegen wir das hin? Also können wir so ein altes Instrument, was ja letztendlich auch voraussetzt, wir erinnern uns, warum die Wehrpflicht unter anderem abgeschafft wurde, wegen des Stichworts der Wehrgerechtigkeit. Das heißt, es wurden nur noch so wenige Männer eines Jahrgangs eingezogen, dass man das nicht mehr begründen konnte, einige ja, andere nicht, weil man so große Armeen nicht mehr braucht. Das heißt, ich verstehe den Ansatz, aber ich denke, da muss man auf klügere, zeitgemäßere Instrumente kommen, also als eine allgemeine Wehrpflicht.
Also sicherlich. Das allgemeine Dienstjahr, was jetzt auch vorgeschlagen wird, halte ich für eine wirklich gute Idee, dass einfach eine Verbindung, eine Bindung schafft von jungen Menschen an Gesellschaft und das einhergehen müsste mit einer ganz, ganz starken Demokratieschulung. Also jetzt nicht im Sinne von Staatsbürgerkunde, sondern das kann man ja auch sehr viel lebendiger und schöner und klarer machen. Das scheint ein bisschen auch zu fehlen in der jetzigen Truppe, obwohl ich weiß, dass die Führungsakademie der Bundeswehr das dadurch durchaus viel machen, dass es wirklich eine demokratische Armee ist. Ich war selbst mit der Bundeswehr unterwegs im Kosovo, auch mal in Mazedonien, in Albanien während des Kosovo-Krieges. Ich habe da einiges mitbekommen, was mein Bild verändert hat und wo ich sehr viel mehr Respekt bekommen habe vor dem, was die leisten dort. Und das ist wirklich eine zivile demokratische Armee ist oder sein kann.
Brauchen wir noch die Maske? Müssen wir uns noch länger kurzatmig durch Supermärkte und Züge quälen, wo doch die Zahl der Corona-Infizierten mittlerweile sehr, sehr niedrig ist? In Deutschland wohlgemerkt. Darüber diskutiert das Land seit diesem Wochenende, seit aus Mecklenburg-Vorpommern nämlich der Vorstoß kommt, in Geschäften doch bitte die Masken endlich wieder absetzen zu dürfen. Das diskutieren wir an meiner Seite weiter. Caroline Fetscher vom Tagesspiegel. Dazugekommen ist mein Kollege Alexander Moritz mit allerlei Fakten zum Thema. Frau Fetscher, erstmal an Sie die Frage. Kann die Maske runter?
Ich bin auf der Linie Lauterbach-Drosten und bin absolut dafür, dass wir so vorsichtig wie möglich sind. Und daher natürlich, solange uns das wirklich nichts weiter kostet als ein bisschen mehr Mühe beim Atmen im Supermarkt, auf keinen Fall absetzen.
Mhm. Okay, Alexander Moritz, an Sie die Frage. Mecklenburg-Vorpommern könnte ja irgendwann mal auch diesen Titel kriegen als eigenwilligstes Bundesland in der Corona-Krise. Erst war das das Land, das so ganz streng reagiert hat, auch mit Einreisebeschränkungen für andere Deutsche. Jetzt diese Signale, sind die damit alleine oder gibt es auch andere Bundesländer, andere Politiker und Politiker, die darüber nachdenken?
Ja, also es gibt wieder eine Debatte in Deutschland über die Maskenpflicht. Losgetreten hat die Harry Glawe, der ist in Mecklenburg-Vorpommern Minister für Wirtschaft und Gesundheit, auch eine interessante Kombination. Und das merkt man auch am Kern seiner Argumentation. Er sagt nämlich, die Masken schaden der Wirtschaft, weil Leute mit Maske angeblich nicht mehr so gerne einkaufen gehen. Und deswegen möchte er sie nach den Sommerferien zumindest in Mecklenburg-Vorpommern aufheben. Auch andere Bundesländer haben ähnliche Gedanken. Sachsen, Sachsen-Anhalt und Niedersachsen. Dort überlegt der Wirtschaftsminister Bernd Althusmann, ob statt der Pflicht nur noch eine Empfehlung vielleicht ausreicht. Denn auch beim Einkaufen, da könne man ja eigentlich Abstand halten. Wenn man weit genug weg ist, kann man die Maske dann in eigenem Ermessen abziehen. In den meisten Bundesländern, da überwiegt aber der Widerspruch ganz, ganz deutlich, auch in der Bundespolitik. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn heute früh im Deutschlandfunk hat gesagt, im Zweifel lieber für die Vorsicht. Und er betont auch, es gab Ausbrüche, die wir gesehen haben, Tönnies oder auch in Gottesdiensten. Das war meistens in geschlossenen Räumen. Und genau dort machen Masken eben einen Unterschied. Also diese Forderung aus Mecklenburg-Vorpommern hat viel Widerspruch geerntet und selbst dort die Ministerpräsidentin, die hält fest an der Maskenpflicht vorerst. Oder Masken, wie ich gelernt habe, die soll es weitergeben oder wie man auf Plattdeutsch sagt, Schnutenpulli. Den soll es weitergeben.
Schnutenpulli. Ich meine, das ist eigentlich so süß, dass man das behalten sollte. Mhm. Aber jetzt, okay, das finde ich interessant, diese Kombination Wirtschafts- und Gesundheitsminister. Das wusste ich nicht, dass er auch Gesundheitsminister ist. Denn man könnte ja auch, Frau Fetscher, man könnte natürlich auch gerade aus der Perspektive Mecklenburg-Vorpommern, aber auch beispielsweise Thüringen argumentieren. Das ist nicht nur ein wirtschaftliches Argument, sondern es gibt mittlerweile so wenig Fälle, dass wir unter Abwägung der Verhältnismäßigkeit sagen könnten, dann muss es auch nicht mehr sein.
Ja, und das Ganze hat angefangen irgendwann mit einem Fall. Also das lehrt uns ja nun wirklich jeder Hotspot, wie schnell sich das multiplizieren kann. Und man hat ja jetzt nach neueren Erkenntnissen der Mediziner, die das untersuchen, auch festgestellt, dass es sich noch schneller verbreitet, das Coronavirus, als man bisher dachte. Das heißt, es genügt einer, der eine alte Dame anhustet im Supermarkt. Und dann geht das weiter.
Sie haben ja interessanterweise, haben Sie mir auf dem Weg hier rein ins Studio gesagt, Sie haben drei Typen der Maskenverweigerer identifiziert. Ja. Da bringen Sie mich mal auf und sonst mal auf den Stand.
Also das ist so eine kleine Soziologie, so eine private Soziologie der Maskenverweigerer, so eine Typologie. Da sind die politisierten Autonomen. Das ist so eine ziemliche große Gruppe, die reicht quasi von der Kreuzberger Szene bis zu den Reichsbürgern. Die wollen sich vom Staat nichts sagen lassen. Die finden das irgendwo Mist und die sind zu erkennen so an diesem etwas widerwillig und lässig um den Hals gebundenen, gelegten Schal, den sie so gegen ihr besseres Empfinden über Mund und Kinn ziehen, wenn sie irgendwo in den Laden gehen. Mhm. Das sind die finden das auch cool.
Okay.
Dann gibt es den vornehmen Klassendünkel-Typus, der ist interessant. Der ist mir also begegnet sozusagen im höheren, gehobenen Bürgertum.
Ich wollte gerade sagen, wo haben Sie die gesehen?
Gar nicht näher drauf eingehen. Aber sozusagen Haltung bewahren. Ich lasse mich doch nicht so entwürdigen, dass ich so ein Ding über die Nase ziehe. Also wie sieht das denn aus? Ja, unmöglich. Und, nein, also alberne Verkleidung. Und in meiner Arztpraxis trägt das gar niemand. Und außerdem bin ich autonom. Ich bin ja schon älter und ob ich jetzt entscheide, was ich da trage, ist meine Sache. Wobei überhaupt nicht drüber nachgedacht wird, dass wenn man sich selbst infiziert, man eben dann andere gefährdet. Also es geht ja bei der Maske immer um die soziale Geste, der Gestus dem anderen gegenüber, nicht sich selbst gegenüber. Und das wird hier vergessen bei beiden Typen. Und dann gibt es den kohärenzlosen Prekariatstyp. Der hat das einfach.
Oh, das klingt nach Soziologie-Seminar.
Ja, der hat das einfach nicht verstanden, dass er sozusagen, oder er hat die Informationen nicht gesammelt, er sitzt sich nicht hin und hört eine Stunde lang Drosten-Podcast, sondern da ist Geselligkeit im Plattenbau oder wo auch immer. Und das ist das kostengünstigste Vergnügen, was man überhaupt hat. Das gibt man nicht auf, das hat man, das ist, ja, man zieht das vielleicht mal auf, wenn man irgendwo hin muss, weil das da so gesagt wird, aber es ist einfach sozusagen der schlecht informierte Typus, der aber auch keine Kohärenz mit der Gesamtgesellschaft. Und das sind eigentlich drei Typen der Asozialität, auch der Bourgeoise-Typ und eben dieser Szene-Typ und der Prekariatstyp. Und das fand ich interessant, das so zu sehen, diese drei von der Mitte abgerückten
Okay,
Typen.
Also ich empfehle mal allen, die uns jetzt zuhören, schauen Sie sich mal um und versuchen Sie mal im Sinne von Caroline Fetscher diese Zuordnung zu machen.
Von den Verweigerern.
Ja, ja. Ich komme nochmal zurück auf, ich hoffe einigermaßen Rationalitäten. Also Alexander Moritz, dieser Aspekt Konsum, Killer, das ist sehr häufig gefallen, ne? Also, dass man keine Lust hat aufs Einkaufen, weil das nicht so angenehm ist und dass deswegen weniger gekauft wird. Gibt es denn da irgendwas Valides, irgendwie Zahlen?
Es ist auf jeden Fall eher eine gefühlte Wahrheit, dieses Argument, was ja auch von den Handelsverbänden kommt, die sagen, wir haben weniger Einnahmen wegen der Maskenpflicht unter anderem. Es gibt da allerdings keine Statistik. Im Gegenteil, ich habe ein Papier gefunden von 4 Ökonomen der Universität Kopenhagen, die haben mal verglichen das Konsumverhalten während Corona in Dänemark und in Schweden. Schweden, da gibt es keine Maskenpflicht, sehr laxer Umgang. In Dänemark deutlich strengere Regeln. Aber die Ökonomen haben eben rausgefunden, in beiden Ländern ist der Konsum um etwa ein Viertel eingebrochen in den vergangenen Monaten. Also auch in Schweden ohne Masken. Das heißt, die Masken sind wohl nicht daran schuld, dass wir weniger einkaufen. Und die Studie legt sogar das Gegenteil nahe. Also ob Menschen einkaufen, das hängt schon auch davon ab, wie sicher sie sich dabei fühlen. Hm. Und da hilft eine Maskenpflicht eigentlich eher.
Ja. Vor 25 Jahren, in diesen Tagen im Sommer 1995, begann das, was sich schon bald als größtes Verbrechen seit dem Holocaust in Europa entwickeln sollte, der Mord, der Völkermord an bosnischen Muslimen in und um Srebrenica. Mehr als 8000 Menschen wurden damals innerhalb weniger Tage von bosnisch-serbischen Einheiten umgebracht, angeführt von General Mladic, der am Ende der Militäraktion damals Folgendes sagte.
Hier sind wir am 11. Juli 1995 im serbischen Srebrenica. Wir schenken dem serbischen Volk diese Stadt. Endlich ist der richtige Zeitpunkt gekommen, um uns an den Türken zu rächen.
Der serbische General Mladic 1995. Heute gibt es eine digitale Gedenkveranstaltung an dieses Verbrechen, ein Verbrechen, das meinen heutigen Gast Caroline Fetscher sehr beschäftigt hat in ihrer journalistischen Arbeit, vor allem die juristische Aufarbeitung, die es dann gab beim Jugoslawien-Tribunal in Den Haag. Frau Fetscher, wir reden von den 90er Jahren. Das ist 25 Jahre her, aber es ist ja doch unsere moderne neue Zeit gewesen. Und es bleibt für mich das große Rätsel, dass das möglich war.
Ja, das war der Sommer, in dem Christo den Reichstag verhüllt hat. Nicht, da sind wir hier auf der Wiese herumgetanzt und da lief ja auch der Jugoslawienkrieg schon seit 3 Jahren und man hat immer wieder in den Nachrichten so schubweise davon erfahren. Aber es ist einfach untergegangen in diesem Jubel nach dem Ende des Kalten Krieges. Also der eiserne Vorhang fiel und eigentlich war überall ein Gefühl von Befreiung. Ja, vom Ende der Geschichte war, wie Sie wissen, war die Rede von Herrn Francis Fukuyama. Und dieses nach Tito-Jugoslawien hatte ohnehin schon ein Machtvakuum, als Tito gestorben war.
Ende der 70er Jahre. Ja,
79, glaube ich, war das. Ja. Und dann, da entwickelten sich sozusagen Diadochenkämpfe innerhalb der jugoslawischen Föderation. Und dann finden die einzelnen Teile der Föderation an, sich zu ethnisieren, sich also eben genau nicht als Jugoslawen zu bezeichnen, Südslave bedeutet das übersetzt, sondern als Kroaten, als Serben, als Bosniaken, als Slowenen, als Montenegriner und so weiter. Und hier hört man übrigens, also wie Herr Mladic sagt, Türken, Turzi, dass das sozusagen ein Phantasma wieder belebt wurde, nämlich dass die muslimischen Bosnier, also die sich Bosniaken oder die wir Bosniaken nennen, dass diese sind ja konvertierte, damals im Osmanischen Reich konvertierte Jugoslawen, würde man sagen, gewesen. Und die sollten vertrieben werden aus serbischen Gebieten und wurden dann auch während der Killing Fields von Srebrenica als die Türken, Turzi, bezeichnet. Wir erledigen jetzt endgültig die Türken. Mhm. Wir entledigen uns jetzt der Herrschaft des Osmanischen Reiches, was ja überhaupt gar nicht mehr bestand. Also
wir
es
reden
vollkommen
über Konflikte, die 500 Jahre zurücklagen.
Ja, zum Teil 500 oder 150 Jahre. Also es gab natürlich auch innerhalb dieser Region gab es immer wieder ganz heftige Konflikte, die aufgeflammt waren. Mhm. Und es wurde dann auch oft an den Zweiten Weltkrieg erinnert. Die Kroaten wurden als die Ustascha-Leute bezeichnet und so weiter.
Sie, ja.
Also es waren, es verging aber sozusagen, wo ich drauf hinaus will, ist in diesem Machtvakuum geschah diese Ethnisierung. Das heißt, eine Autoethnisierung der einzelnen Gruppen, die dann damit nicht fertig werden konnte, dass es faktisch so viele, so Mischehen würde man immer noch zu ethnisch sagen, also so viele gemischte, ja, es ist grotesk, nicht? Ja. Jede Ehe ist eine Mischehe, also das ist Quatsch.
Aber das ist das Interessante daran,
dann haben sich
Frau
wirklich
Fetscher,
Leute getrennt.
Ja. Aber das Interessante daran, Frau Fetscher, ich weiß nicht, ob man das ergründen kann, aber ob das sozusagen ein natürliches Bedürfnis war der Identitätsfindung, als also diese Klammer des
ja,
Sozialistischen
Frage,
weg
ja,
war.
Also hören das, Sie auf Ihr eigenes Wort.
Ja.
Was heißt denn natürlich? Was ist denn ein natürliches Bedürfnis?
Ich will Ihnen das Gegensatzpaar aufmachen. Also die Frage, inwieweit das von Leuten wie Slobodan Milosevic politisch instrumentalisiert wurde, aber auch von einem Herrn Tudjman in Kroatien, also politisch den Leuten erzählt wurde, ihr seid Kroaten, ihr seid Serben, ihr gehört nicht zusammen.
Ja, vor allem, ihr seid alle Opfer.
Oder ob da auch immer underlaying, wie man so sagen würde, unter der Oberfläche, immer irgendwie ein stärkeres Identitätsbedürfnis da war.
Also das ist diese These, dass Tito quasi einen Deckel auf den Dampfkochtopf gesetzt hat und festgeschraubt hat und die Leute alle sozusagen festgehalten hat in dieser Pseudo-Identität des Jugoslawischen. Aber es gab ja nun wirklich, es gab eine Verständigung. Es gab auch den Versuch dieses dritten Weges, ökonomisch zwischen Sozialismus und Kapitalismus, eine andere Art von Wirtschaft zu finden und eine sozialere Welt da aufzubauen. Ich meine, das ist tatsächlich nicht nur eine Instrumentalisierung, das ist auch gemacht worden. Was vermutlich stimmt und wo diese Deckeltheorie in gewisser Weise hinhaut, ist, dass die Gräben, die im Zweiten Weltkrieg geherrscht hatten, beziehungsweise die Konflikte, die es da gegeben hatte, zwischen den Kollaborateuren mit dem Naziregime und den Widerstandskämpfern, den legendären Partisanen, zu denen auch Tito gehört hat, dass diese Konflikte nie vollends aufgearbeitet worden sind. Und das ist sozusagen, wir sind alle Partisanen gewesen, ein kollektiver Mythos hergestellt wurde. Und dann brachen die auch wieder zum Teil eben phantasmatisch auf. Und das wirklich Gefährliche daran war diese Ethnisierung. Die ging so weit, dass jemand wie Biljana Plavšić, das war eine der Präsidentinnen der bosnischen Serben, der Ansicht war, dass wenn ein serbischer Mann mit einer muslimischen Frau ein Kind kriegt, dass ihr Blut dann gereinigt ist und dass sie sozusagen entmuslimisiert ist. Daher die Vergewaltigungslager, in denen die Frauen oft so lange festgehalten wurden, die muslimischen bosnischen Frauen, bis sie schwanger wurden. Also es ist eine vollkommen groteske Biologie des Diskurses gewesen. Dafür hat sich Frau Plavšić, die in Den Haag dann vor Gericht stand, auch entschuldigt und hat gesagt, da sei sie also irregeleitet gewesen. Aber mit solchen Konstrukten, ethnischen Konstrukten, hat man gearbeitet. Und da sieht man, finde ich, sehr gut die Gefahr von so Identity Politics oder identitärer Politik und der Selbst Ethnisierung.
Okay, aber höre ich da gerade, dass Sie da gerade eine Brücke schlagen in aktuelle Debatten?
Na, ich würde gern darauf hinweisen, dass das ein ganz riskanter Weg ist, sich selbst als in irgendeiner Weise essentialistisch zu definieren. Ich bin so und so.
Ich höre Ihre Worte und ich kann das nachvollziehen, Frau Fetscher, aber natürlich ist, gerade wenn wir an Srebrenica vor 25 Jahren denken, wo sozusagen diejenigen, die Macht hatten und mit die militärische Macht, diese in diesem Sinne gegen eine Minderheit eingesetzt haben.
Ja,
bei den Debatten, die wir jetzt haben, ist es ja andersherum. Da sind es ja sozusagen diejenigen.
Die Minderheiten, die Minderheiten, die durchaus auch andere Minderheiten diskriminieren. Und also es gibt ja nun Rassismen und Diskriminierungen wirklich auf ganz, ganz vielen Ebenen. Und selbstverständlich ist ein völlig legitimes Anliegen von Minderheiten zu sagen, wir wollen Gleichberechtigung, wir wollen Anerkennung. Die Frage ist eben, wie weit das jeweils geht und wie weit sich das als biologisches Konstrukt behaupten will. Ja. Also da wird es, wenn es heißt, weiße Menschen können mich nicht verstehen, denn ich bin schwarz. Ihr habt überhaupt nichts zu sagen. Ihr geht jetzt raus und verlasst den Saal. Wir wollen unter uns sein. Dann ist das nicht mehr das, was zum Beispiel Martin Luther King sich als Traum erhofft hatte, dass die Kinder der früheren Sklaven und der früheren Sklavenhalter am Tisch der Geschwisterlichkeit, der Brüderlichkeit, sitting around at the table of brothers.
Ja, Frau Fetscher, wir können jetzt glaube ich, lange darüber diskutieren, dass natürlich dieser Traum von Martin Luther King leider auch in all diesen vielen Jahrzehnten nicht wahr geworden ist. Und
immerhin hat Amerika einen schwarzen Präsidenten gehabt, sowas so weit sind wir in Deutschland noch nicht.
Diese Debatten auch ordentlich befeuert worden.
Ja. Ich sage nur, es gibt immer ein Risiko in dieser biologistischen Art, eine Gruppe zu definieren. Egal, ob ich mich so definiere oder andere sich, also das ist immer riskant.
Und das ist auf jeden Fall ein richtiges Wort zur Erinnerung an das, was vor 25 Jahren begann, nämlich der Völkermord von Srebrenica. Heute wird der Opfer gedacht. Die Titelmusik aus dem Italo-Western-Klassiker, zwei glorreiche Halunken oder international auch bekannt unter The Good, The Bad and The Ugly. Der Mann, der diese Musik geschaffen hat, der Italiener Ennio Morricone, ist gestorben. Das haben wir heute Vormittag erfahren, im Alter von 91 Jahren. Caroline Fetscher, man muss den Film gar nicht gesehen haben, um dieses Motiv zu kennen.
Nein, die Musik selbst ist großes Kino. Das ist schon ungeheuerlich und es ist natürlich Edelkitsch in gewisser Hinsicht. Aber es packt und mich hat am meisten gepackt von Ennio Morricone die Musik zu dem Film The Mission.
Den kenne ich nicht.
Es ist ein sehr ergreifender Film, der die Geschichte erzählt des Jesuitenstaats in Paraguay. Das war ein Versuch von den Jesuiten, so eine Art, würde man fast sagen, so eine Art utopischen Kibbutz für indigene Bevölkerungen in Paraguay zu gründen, wo man den Ertrag teilt, wo man die Kultur respektiert und so weiter und so weiter. Und das wurde blutig niedergeschlagen. Es hat sich aber hingezogen über, ich glaube, 150 Jahre im 17. und 18. Jahrhundert, so rum. Die nannten sich die Reductiones. Und dazu gibt es ein gigantisches Film-Epos. Und da hat Morricone das Leitmotiv geschrieben.
Man merkt ihre Italienischkenntnisse. Wenn Sie das sagen, klingt das gleich viel italienischer. Morricone.
Morricone.
Ja. Ich sage es nochmal deutsch und leider verbunden mit der traurigen Nachricht. Ennio Morricone, der Mann, der wirklich, glaube ich, wie kein anderer für seine Filmmusik bekannt wurde, ist im Alter von 91 Jahren gestorben. Caroline Fetscher ist weiter an meiner Seite heute, Autorin beim Tagesspiegel. Lassen Sie uns sprechen über einen weiteren Streitpunkt dieses Tages. Müssen wir genauer untersuchen, ob die deutsche Polizei Menschen je nach Hautfarbe und Aussehen unterschiedlich behandelt? Racial Profiling nennt man das, wenn man nicht genug Zeit hat für den kompletten Satz in deutscher Sprache. Und bevor Sie mir das beantworten, Frau Fetscher, gebe ich uns die Antwort des Bundesinnenministers von Horst Seehofer auf diese Frage. Er hat jetzt mitteilen lassen, eine solche Studie nicht nötig. Was sagen Sie?
Naja, die Europäische Union hatte die Studie empfohlen und warum will man denn nicht hingucken? Also es ist politisch, glaube ich, sehr ungeschickt zu sagen, da brauchen wir gar nicht hinzugucken, weil da nichts ist. Das macht eigentlich umso verdächtiger. Wenn da nichts ist, hat man nichts zu verbergen, dann ist man glücklich, wenn das Ergebnis das auch hergibt am Ende.
Ich finde in der Tat die Begründung interessant. Und zwar geht die folgendermaßen, Racial Profiling sei verboten bei der Polizei, deshalb gäbe es das auch nicht, ergo muss man nichts untersuchen.
Genau.
Also das ist so, als wenn ich...
Falschparken ist verboten, deshalb braucht man gar nicht erst jemand losschicken, der die Tickets verteilt.
Genau. Was ist das eigentlich? Man muss dazu sagen, das Justizministerium ist auch nicht einverstanden, also da wird noch gestritten innerhalb der Bundesregierung, ob das so kommt oder nicht. Aber ist das Politik bei Seehofer? Also versucht er da gerade bestimmte Gruppen zu bedienen? Oder?
Ja, vielleicht versucht er tatsächlich Leute zu schützen, die nun mal auch so vorgehen. Ich meine, das ist ja nun bekannt und jeder weiß, dass wenn man im Berliner Park Hasenheide, wo viele Drogen gedealt werden, wenn da eine alte Dame mit ihrem Dackel entlangläuft, dann wird ein Polizist weniger hinschauen, als wenn da drei Leute aus Nigeria oder wo auch immer mit Tütchen in der Hand herumstehen.
Aber dabei finde ich diese Untersuchung dringend notwendig. Sollen wir machen. Und dann mal auch ehrlich darüber diskutieren, welche Kriterien finden wir plausibel. Also zum Beispiel die alte Dame mit dem Dackel, da würde ich auch sagen, ja, lass die mal spazieren gehen.
Die hat jetzt kein Crystal Meth in der Tasche, jedenfalls wahrscheinlich
das
nicht. Kommt vielleicht auch vor.
Oder um das mal von der anderen Seite aufzuzäumen, damit es nicht gleich so eine Politisierung kriegt. Man stelle sich vor, es ist eine große Neonazi-Demo angekündigt in Chemnitz auf der Autobahn. Sieht die Polizei ein Auto mit 4 Männern mit Haaren wie ich. Sie können es jetzt nicht sehen, aber die sind sehr kurz bei mir, aber weil es leider nicht anders geht. Und dann noch so mit Runenschrift auf dem Auto. Ja? Da würde ich auch von der Polizei erwarten, dass sie so ein Auto mal rauswinken.
Würde ich sehr erwarten, ja.
Und mal gucken, ob dann nicht irgendwo Hakenkreuze rumliegen und Schlagringe und dergleichen.
Das ist ja, Sie haben gesagt, Sie wollen es entpolitisieren, aber ich finde, das ist durchaus politisch klug oder sagen wir mal, oder von der Exekutive her gesehen, die einen Schutzauftrag hat, ist das vollkommen richtig, dass sie da hinschaut. Sie hat ja viel zu oft nicht hingeschaut, also gerade eben bei dem Rechten. Aber hier geht es ja um Racial Profiling. Mhm. Und was Sie ist sozusagen, das ist ja ein bisschen ein anderes Beispiel.
Man
müsste vielleicht überhaupt
Merkmale.
Profiling sagen.
Ja.
Auf welche Merkmale achten Sie in Ihrem Dienst, wenn Sie auf Streife sind?
Genau.
Und achte ich darauf, ob jemand taumelt, weil er vielleicht betrunken ist oder jemand auffällige Dinge aus den Taschen holt und anderen anbietet und so weiter.
Mhm. Aber wenn das dann so ist, ja, also wenn ich sage, die Nazis, Neonazis dürfen da mal kontrolliert werden, auf den Verdacht hin, weil man denkt, die sehen ja so aus, dass man dann zum Beispiel in dem erwähnten Park, den Sie sagen, wenn man die Erfahrung gemacht hat als Polizei, nicht alle Menschen mit schwarzer Hautfarbe sind Dealer, aber die welche sind.
Die Trefferquote ist relativ
ist
hoch bei bestimmten Leuten.
Also, dass man da auch sozusagen der Polizei auch die Möglichkeit gibt, aus Wahrscheinlichkeiten zu denken, müsste dann ja auch zumindest zu diskutieren sein.
Die Frage ist halt, wo ist sozusagen die Grenze zwischen diesen Wahrscheinlichkeiten und einem rassistischen Zuschreiben? Und das ist ja der Verdacht, der im Raum steht. Das ist ja auch diese Diskussion, die wir in den letzten Wochen hatten, um diesen sehr taktlosen Artikel in der Taz und so weiter, dass die Polizisten eben alle zu einem bestimmten Typus von rassistischen und so weiter gehören. Was nicht stimmt, das wissen wir auch. Ja. Aber da ist die Frage, wo diese Grenze ist zwischen legitimen Verdacht und tatsächlich rassistischer Zuschreibung. Und da, für so eine Studie hätte ja auch den großen Vorteil, wenn man dann einen Fragebogen hat und den beantworten muss, dass man selber das reflektiert. Dass das so ein bisschen ist wie ein kleiner Lehrgang, wie eine kleine Schulung.
Das war der Tag mit der Journalistin Caroline Fetscher. Ich sage danke für Ihren Besuch hier heute.
Sehr gerne, danke.